Nicht, dass die noch parallel was gründen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, seid herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Das ist ja jetzt gerade, ich glaube, so circa einen Monat her. Und euch wieder unter das Wort zu bringen, unter die Schrift. Da schöpfen wir Kraft. Hier wirkt der Geist, das Beben. In unseren Herzen hoffentlich. Schlagt mit mir auf Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15. Die Verse 1 bis 7, Lukas 15. Die Verse 1 bis 7, das ist heute unser Predigttext. Bevor ich diesen Text lese, würde ich noch ganz kurz beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Herr Jesus, der Geist weht wie der Wind. Wir wissen nicht, aus welcher Richtung er kommt, in welche Herzen er eingreift und wirkt. Herr Jesus, aber wir bitten, Herr, dass du den Geist schickst, dass du uns als deine Kinder erbaust, tröstest, ermutigst auch jetzt durch diese Textpassage, dass wir hier in dein Wort hineinblicken, dass wir dich sehen, einen tieferen Einblick von dir bekommen, auch durch dieses Gleichnis, dass wir am Ende auch dieser Predigt ja zum Lobpreis anstimmen, Herr. Und das Lamm preisen, denn du bist würdig. Ich bitte dich, Herr Jesus, gebrauch auch mich in dieser Schwachheit, denn ich kann nichts bringen. Du musst alles machen, denn du machst alles in allem und du gibst alles. Herr, dir wollen wir vertrauen und uns ja vor dir, Herr, demütigen. Amen. Ich muss heute wahrscheinlich meine beiden Hände immer auf der Kanzel lassen, dass meine Predigt nicht wegweht. Deswegen verzeiht, wenn ich die Hände mal nicht erhebe vor lauter Euphorie. Lukas Kapitel 15, hört ihr mich gut? Ja, sehr gut. Verse 1 bis 7. Es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Nun, wenn wir wieder den Kontext beachten, in Kapitel 14, dann sehen wir in Vers 25, dass Volksmengen Jesus nachfolgten. Das war ja nicht ungewöhnlich. Jesus war ständig umgeben von großen Volksmengen. Und dieser Volksmenge lehrte er, gerade auch in Kapitel 14, über die radikale Nachfolge. Und wir kennen diese Stellen. Das sind keine schön geredeten Stellen. Es geht darum, sein Kreuz auf sich zu nehmen, ja, sich zu verleugnen, die Kosten zu berechnen, um ihm nachzufolgen. Es waren harte Worte, aber gute und gesunde Worte. Und in dieser Volksmenge waren auch Zöllner und Sünder, für die die Lehre Jesu Christi anziehend war. Sie wollten ihn hören. Sie kamen, um ihn zu hören. Und so lesen wir auch in Vers 1, es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Vielleicht wissen wir noch aus anderen Predigten, dass diese Zöllner und Sünder, wie es hier heißt, zu einer bestimmten Kategorie von Menschen gehörten. Es waren nicht einfach nur Sünder wie jeder andere Mensch, sondern es waren, man könnte sagen, ja, die schlimmsten unter allen. Wir würden heute sagen, der Abschaum der Gesellschaft. Eine verachtete Gruppe der Juden. Sie wurden aus der jüdischen Gesellschaft ausgeschlossen. Man versuchte mit diesen Menschen keinen Kontakt zu haben, den Kontakt zu meiden. Solche Menschen, nur zum Beispiel, waren der Oberzöllner Zachäus, ja, in Lukas 19. Oder Matthäus, er wird auch Levi genannt, den Jesus dann berief, ja, ihn rufte zu sich oder ihn zu in sich rief, am Zollhaus. Es waren aber auch Menschen, ja, also Sünder, die wie der blinde Bartimäus, der bei Jericho saß, oder die Frau, die auch als Sünderin bezeichnet wurde und Jesus praktisch die Füße mit ihren Tränen benetzte, mit Nardenöl einsalb. Das waren solche Menschen, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte. Vor allem hier in dem Kontext nicht die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und gerade diese Menschen, gerade diese Zöllner und Sünder, näherten sich Jesus und wollten ihn hören. Es ist interessant, ja, es heißt nicht, sie kamen jetzt in erster Linie, um von Jesus geheilt zu werden. Es heißt doch nicht, sie kamen, um Zeichen und Wunder zu sehen, sondern sie kamen, um ihn zu hören. Wisst ihr, damals, zur Zeit Jesu oder auch zur Zeit des Paulus, da gab es viele Berühmtheiten, würden wir sagen, ja, berühmte Redner in der griechischen Welt, ja, Philosophen, glänzende Rhetoriker, die waren wortgewandt, wie Stars heute bei uns begehrt, ja, und alle wollten sie sehen und sie hören. Aber hier steht kein Philosoph. Hier predigt nicht einer irgendeine menschliche Weisheit, sondern hier steht Jesus Christus. Er predigt göttliche Weisheit, denn er selbst ist die Weisheit. Aus seinem Mund kommt reine Wahrheit, denn er ist die Wahrheit. Hier spricht nicht ein einfacher Mensch, sondern hier spricht Gott selbst. Und ich denke, Geschwister, es ist gut und schön und kostbar, ihn zu hören. Lasst uns so wie Maria sein, ja, aus Bethanien, die was alles ablegte, den ganzen Haushalt, alles was ablenkte und sich hinsaß zu den Füßen Jesu, um was? Um ihn zu hören. Lasst uns der gute Ackerboden sein, der, wenn das Wort gestreut wird, es aufnimmt, diesen guten Samen, es im Herzen trägt, dass es Frucht bringt. Lasst uns auch, wie hier in diesem Text, gerade wie die Zöllner und Sünder sein. Nicht in dem Lebenswandel, aber vielleicht gerade hier auch in diesem Verlangen, den Herrn Jesus zu hören. Ich hoffe, ihr habt dieses Verlangen. Es ist ein gutes Anzeichen, wenn er da ist. Denn mit dem Hören oder mit dem Gehörten fängt was an? Der Glaube. Die Zöllner und Sünder kamen zu ihm. Also Christus war ständig auch von solchen Menschen umgeben. Und weil er so oft mit solchen Menschen war, nannten ihn sogar die Juden oder auch die Pharisäer einen Freund der Zöllner und Sünder. Aber gerade diese Menschen, gerade diese Zöllner und Sünder waren bereit, ihr Leben zu ändern. Wir könnten das bei der Taufe des Johannes, nicht wahr? Johannes predigt zur Buße hin und die Pharisäer kommen und die Sünder kommen und sehen ihre Schuld. Aber die Pharisäer, sie lässt es kalt. Ja, also die Zöllner und Sünder waren diejenigen, sie haben erkannt, dass sie schuldig waren. Sie wollten Christi Lehre deshalb hören. Sie war anziehend, weil diese Worte Jesu Christi ihnen Hoffnung gaben. Ja, auch wenn sie hart waren, sie haben sich bei ihm angenommen gefühlt. Sie gaben ihnen Leben, Hoffnung. Ja, im Gegensatz zu den Pharisäern, die sich nur über Jesus aufregten und über ihn murrten, so heißt es hier. Vers 2. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Diese Reaktion sehen wir öfters in der Schrift. Ja, das ist so die typische Reaktion der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Sie murrten, sie waren verärgert. In Lukas 5 zum Beispiel, Lukas 5,30, finden wir die gleiche Reaktion, als Levi, der Zöllner, ja, Jesus und dann seine Jünger eingeladen hat zu sich. Sie saßen alle am Tisch. Was sagen die Pharisäer? Dort heißt es, sie murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Ja, und auch die Volksmenge, wo auch sehr viele Pharisäer und Zöllner waren in Jericho, sie murrten und ärgerten sich, weil Jesus bei Zachäus, den Oberzöllner, einkehrte. Das war typisch für sie. Die Pharisäer, sie waren in einer gefangenen Denkweise, in ihrem selbstgerechten Denken. Ja? Also wie kann es sein, dass Jesus, der behauptet, der Messias zu sein, sich mit solchen Menschen, gerade mit diesem Abschaum, abgibt? Das ist unmöglich. Das geht nicht. Diese Zöllner und Sünder sind doch unrein. Sie waren unrein in den Augen der Pharisäer. Wie kann also Jesus nur Gemeinschaft mit ihnen haben? Und ich denke, hier spätestens sieht man, wie blind diese Pharisäer waren und nichts über Gott verstanden haben. Gar nichts. Ja, sie verstehen das Herz Gottes nicht. Was ist das Anliegen Gottes? Gott sehnt sich nach Rettung dieser Sünder und gerade die Pharisäer verachten diese Sünder und meiden den Kontakt. Aber Jesus lässt sich durch ihr Murren nicht beeinflussen. Ja, hier sehen wir auch, wie anders Jesus ist, nicht wie so ein Heuchler. Er nimmt diese Sünder an. Es heißt sogar, er isst mit ihnen. Das bedeutet, Jesus hatte mit ihnen innige Gemeinschaft, Austausch. Bei ihm haben sie sich angenommen gefühlt, bei ihm haben sie Gnade gefunden. Bei ihm fanden sie Rettung. Geschwister, vielleicht eine einfache Wahrheit, aber sie ist schön. Ist doch schön, es ist wundervoll, ja, wie Jesus Christus Sünder annimmt, wie wir sehen. Zöllner und Sünder kommen zu ihm. Ich meine, sehen wir uns nicht auch da? Können wir nicht froh sein, dass Jesus, ich meine, er könnte an uns vorübergehen. War er schuldig, Gemeinschaft mit uns zu haben, uns zu retten, uns Gnade zu geben, uns anzunehmen? Es war er mit Sicherheit nicht. aber er kam für uns. Es ist so eine einfache, aber so eine schöne Wahrheit. Jesus kam für Sünder. Ja, und wie gesagt, also diese Pharisäer, sie murrten über das Verhalten Jesu, sie ärgerten sich darüber. Und dann richtet Jesus an sie folgendes Gleichnis. Er sieht ja, dass sie sich ärgern und dass sie sich murren, dass sie murren. Und er sagt ihnen folgendes durch dieses Gleichnis, ja auch, wie weit sie eigentlich von Gott entfernt sind und von durch ihre Denkweise und auch durch ihr Verhalten. Ich lese mal die Verse 3 bis 6. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Schon gleich zu Beginn holt Jesus praktisch diese Pharisäer und die Schriftgelehrten in die Rolle eines Hirten. Er holt sie in die Rolle und sagt: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat? Also damit ist mit diesem Mensch ist ein Hirte gemeint. Kurz gesagt, stellt euch vor, ihr seid ein Hirte und habt 100 Schafe. Das muss schon sehr provokativ und sehr sie wahrscheinlich noch mehr geärgert haben, die Pharisäer. Warum? Nun, in erster Linie wird der Hirte an sich in der Schrift in Ehren gehalten. Finden wir ein sehr positives auch Bild. Ja, zum Beispiel werden die Könige und die Führer Israels als Hirten verglichen. Ja, Jesaja 44, Jeremia 3, Psalm 78. Gott bezeichnet sich selber in Hesekiel 34 als Hirte. Oder Psalm 23, ich bin der gute Hirte, nicht wahr? Auch im Neuen Testament, Johannes 10, wir kennen die Stellen. Sehr positiv. Und dieses, ich sag mal, Bild eines Hirten, zum Beispiel auch gerade für Gott oder für König David im Alten Testament, das haben die Pharisäer auch sehr gut verstanden. Aber der Hirtenberuf selber, der Hirtenberuf selbst, war zur Zeit Jesu nicht angesehen. Nicht sehr beliebt. Ein Geschichtsschreiber, Josephus, sagt: Die Hirten sind weder durch Vorfahren noch durch Tugenden oder Reichtum, sondern nur durch ihre körperliche Kraft ausgezeichnet gewesen. Sie durften keine Richter sein und vor Gericht auch nicht als Zeugen auftreten. Wie die Zöllner wurden sie zu den Sündern gerechnet und sollten sich nachts am besten außerhalb der Ortschaft aufhalten, weil sie stets des Raubes verdächtigt wurden. Also man könnte sagen, der Hirtenberuf oder die Hirten gehörten zu der untersten Klasse der Gesellschaft. Sie wurden wie die Zöllner gesehen, als unreine Sünder. Und als Jesus nun diese Pharisäer und Schriftgelehrten in die Rolle eines Hirten stellt, kann man sich vorstellen, waren sie wahrscheinlich innerlich noch mehr verärgert und empört. Wie kann Jesus nur so etwas machen? Aber Jesus spricht hier in diesem Gleichnis über einen guten Hirten. Über einen guten Hirten und nicht über diese heruntergekommene Sicht eines Hirten in der Gesellschaft. Er spricht von dem guten Hirten, kein Mietling, der die Schafe seines Besitzers im Stich lässt oder der wegläuft, sobald Raubtiere kommen. Er spricht von einem Hirten, welcher treu ist. Ein Hirte, welcher sich um seine Schafe kümmert, der für sie sorgt, dass sie gute Weideplätze haben und Wasser finden. Ihr kennt das vielleicht noch aus Psalm 23. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie wussten, auch wenn dieser Hirtenberuf nicht angesehen war, dass ein guter Hirte seiner Pflicht nachgeht. Ein guter Hirte erfüllt seine Pflicht. Sie kannten diesen Charakter. Und auch das Volk, das dabei war, auch sie wussten, was einen guten Hirten ausmacht und wie er zu handeln hat. So wusste auch jeder, dass der Hirte sein Schaf sucht, wenn es verloren geht. Der Hirte musste es finden, koste es, was es wolle. Er musste es wiederfinden, egal in welchem Zustand sich das Schaf befand. Ob es lebendig war, ob es tot war, ob nur Stücke vom Schaf übrig geblieben waren, vielleicht durch ein Raubtier. Ja? Er musste etwas zurückbringen. Deshalb lesen wir auch dann in Vers 4, er sucht es, bis er es findet. Bis er es findet. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber er wird es finden. Schafe waren warum? Sie waren wertvoll. Wertvolles Eigentum. Kostbar. Ja, wir haben das mal im Psalm 23 durchgemacht. Sie produzierten Wolle. Immer und immer wieder. Zur Bekleidung. Sie gaben Milch, Fleisch zur Nahrung. Sie hatten Wert. Und ein Hirte wusste, hat ein Schaf sich einmal verirrt in der Wildnis, so kann es oder wird es mit Sicherheit tödliche Folgen haben für das Schaf. Und das wusste auch die Volksmenge. Warum? Ein Schaf ist was für ein Tier? Es ist ein hilfloses Tier, ohne Herde, ohne Hirten. Hat es sich verirrt, findet es nicht mehr zurück. Es wird schnell müde, es hat keine scharfen Klauen, keine spitzen Zähne zur Verteidigung. Fällt es einmal zur Seite, kann es nicht mehr aufstehen und stirbt. Wie will so ein Schaf überleben, wenn es verloren ist? Wenn es in der Wildnis ist, bei den gefährlichen Tieren? Wie will es überleben, wenn es mit einem Fuß in eine Felsspalte kommt und stecken bleibt? Umknickt. Die Überlebenschancen sind nicht hoch. Der Hirte muss dieses Schaf suchen und finden, sonst wird es nicht überlegen. Und das zeigt das Herz eines guten Hirten. Das Verlorene ist ihm nicht egal, er setzt alles daran, es zu finden. Und das zeigt, wie Christus ist. Diese Retterliebe, das zeigt, was er für ein guter Hirte ist. Der große Hirte der Schafe, wie es heißt in Hebräer 13, setzt alles daran, das Verlorene zu finden. In Lukas 19,10 lesen wir, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, und zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sucht es nicht nur, sondern wir wissen aus Johannes 10,11, er ist derjenige auch, der sein Leben lässt für die Schafe. Er riskiert nicht so dein Leben, er lässt es auch, freiwillig, damit wir leben können. Was ist das für eine Retterliebe? Was ist das für eine Leidenschaft? Geschwister, waren wir nicht verlorene Schafe? In Johannes 10 lesen wir ja, dass wir auch Schafe sind. Wir sind diejenigen, die hilflos waren, nicht wahr? Wir sind diejenigen, die verloren waren. Wir sind diejenigen, wie es in 1. Petrus 2 heißt, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Oder das Messias-Kapitel, ja, der Knecht Gottes aus Jesaja 53. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wir sind diese Schafe, gleich wie hier in diesem Kontext es auch die Zöllner und die Sünder waren. Aber Christus, der Hirte, er hat uns gesucht und gefunden und getragen, heißt es hier. Schaut mal her in Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Nun, ein Schaf zu tragen, war nicht so leicht. Es hatte Gewicht, es war schwer. Vielleicht hat es auch noch gestunken. Aber der Hirte trug das Schaf nicht mit Verdruss. Nicht in trauriger Mimik. Sondern mit was? Freude. Mit Freude, ich hab's gefunden. Es war verloren, ich hab's gefunden. Die Freude überströmte mehr als alles andere. Und diese Freude, so lesen wir in diesem Gleichnis, die wird geteilt. Die bleibt nicht für sich. Ja, hier läuft der Hirte dann zu den Seinen, zu den Nachbarn, ja, und teilt die Freude mit den anderen. Und dann interessant, schaut mal, was es heißt, Vers 7. Und ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Es ist interessant, jetzt gerade, wenn Jesus das sagt, sehen wir diese Übertragung von diesem Gleichnis in, ich sag mal, in die Realität, was wirklich passiert, auch im geistlichen Bereich. So wie sich der Hirte freut über das gefundene Schaf, über das verlorene Schaf, ja, das verloren war, und diese Freude mit seinen Freunden und Nachbarn teilt, so freut sich auch Christus und mit ihm der Himmel selbst, Gott der Vater, die Engel über einen Sünder, der Buße tut. Wisst ihr, das ist im Prinzip hier auch der Hauptgedanke von diesem Gleichnis. Verloren, gefunden, Freude. Wenn wir das Kapitel 15 weiterlesen, dann gibt es das Gleichnis noch von der Drachme und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wisst ihr, was der Hauptgedanke ist? Verloren, gefunden, Freude ist groß im Himmel. Hier in diesen Gleichnissen sehen wir Gottes Herz. Wir sehen Gottes Anliegen, sein Verlangen. Ja, wir können hier in das Herz Gottes schauen und seine Retterliebe. Sie sind ihm nicht egal. Manchmal weiß ich nicht, was wir für ein Bild von Gott haben. Sie sagen, jetzt tu Buße, gut, du bist im Himmel, fertig. Das ist nicht so. Manchmal so kaltherzig und Gott zürnt doch immer. Nein, hier sehen wir einen anderen Aspekt. Hier sehen wir Freude, die reinste Freude im Himmel. Wenn Jesus die Verlorenen findet. Was glaubt ihr wohl, was passiert ist, als Jesus zu Zachäus, dem Oberzöllner, gesagt hat, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Ich will nicht so viel hineininterpretieren, aber wie hat Jesus das wohl gesagt? Kaltherzig? Eintönig? Was meint ihr, was da los war? Freude. Freude. Christus freute sich über die Buße von Zachäus und mit ihm jubilierte der ganze Himmel. Für uns vielleicht nicht hörbar oder sichtbar, aber die Schrift sagt es uns, dass parallel in der geistlichen Welt jubiliert wird. Die Engel jubilieren. Zachäus ist gefunden. Geschwister, genauso auch bei uns, nicht wahr? als wir zum Glauben gekommen sind. Vielleicht ist es euch gar nicht so bewusst gewesen, aber der Himmel hat jubiliert. Kannst du dir so vorstellen, wenn du so in der Welt bist und dann vielleicht den Leuten in der Welt erzählst, ja, weißt du, ich war verloren, jetzt bin ich gefunden worden. Ich hab Buße getan, ich habe mich bekehrt. Ich gehöre zu dem großen Hirten meiner Seele. Ja, was hat man da für eine Reaktion? Manche verstehen es nicht, andere ärgert es vielleicht, andere bleiben gleichgültig, keine Ahnung. Aber der Himmel freut sich riesig. Und wir Christen, wir dürfen an dieser Freude teilhaben, indem wir uns auch hier für Menschen, die zum Herrn finden, mitfreuen, mitjubilieren. Kann man auch vielleicht so ein bisschen prüfen, ja, woran haben wir denn wirklich Freude? Wenn jemand zum Glauben kommt und sagt, ich bin ein gefundenes Schaf. Schön. Der Nächste. Was macht es mit uns im Herzen, auch emotional? Bewegt es uns? Freuen wir uns, so wie der Himmel jubiliert, oder bleiben wir eher kalt? Haben wir es überhaupt selber verstanden? Sind wir überhaupt selber gefunden worden? Oder sind wir eher vielleicht wie die Pharisäer, die murren und ärgern? Es darf nicht sein, das widerspricht unserer ganzen jüdischen Lehre. Was glaubt ihr, wie die Pharisäer sich in dem Moment gefühlt haben? Jesus sagt ihnen damit, wie kann es sein, dass ihr murrt und euch ärgert, dass ich zu Sündern und Zöllnern gehe, um sie zu suchen und zu retten, und ihr geht genau diesen Menschen aus dem Weg und haltet euch fern von ihnen? Wie kann es sein, dass der ganze Himmel sich freut und jubiliert über Menschen, die Buße tun, über gerade diese Sünder und Zöllner, und euch lässt sowas kalt und ihr murrt weiterhin? Gott freut sich, ihr murrt. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch die Chemie nicht. Irgendwas passt nicht. Wie seid ihr doch von dem Herzen Gottes so fern? Wie lange prahlt ihr noch mit eurer Selbstgerechtigkeit, die euch blind macht für Gott und sein Vorhaben und sein Herz und sein Verlangen und seine Anliegen? Ich könnte so weit gehen und sagen, ihr seid die 99. Ihr seid die, ihr meint gerecht zu sein und denkt, ihr habt keine Buße nötig und keine Rettung. Ihr denkt, ihr seid so heilig, aber ihr werdet verdammt werden. Ich fand, zu diesem Gleichnis gab es auch eine ähnliche Stelle, oder zumindest war der Gedankengang gleich in Lukas Kapitel 5, Verse 30 bis 32. Schaut mal, da sagt er auch, also wirklich wieder die gleichen Gedanken oder der gleiche Gedankengang, auch bei dem Zöllner Levi. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, was? Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Wer ist gesund? Gibt's Gesunde? Nein. Gibt's Gerechte? Nein. Aber was ist das Problem? Was sagt denn Jesus hier mit den Gesunden und auch hier in dem Gleichnis? Das sind diejenigen, die meinen, sie sind gerecht, und das sind diejenigen, die meinen, sie sind gesund, aber sie erkennen ihre Verlorenheit nicht. Sie denken, sie brauchen keine Buße. Dabei brauchen sie doch alle. So wie diese Zöllner und Sünder brauchen es genauso auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber wie ich schon gesagt habe, sie waren blind. Sie waren die 99. Und zu Recht tadelt Jesus sie einmal im Tempel. Er sagt in Matthäus 21, 31, die Zöllner und Huren, interessanter Begriff, die Zöllner und Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Diese Menschen, diese Pharisäer, waren zu stolz, um sich der Lehre des Johannes und auch hier in Lukas 15 sich der Lehre Christi zu beugen. Stattdessen verachten sie ihn und weigern sich, Buße zu tun, bleiben selbstgerecht und murren. Geschwister, ich hoffe, wir verstehen dieses Gleichnis jetzt besser und werden auch bewusst dankbar darüber, dass Jesus Christus uns gesucht hat und uns gefunden hat und wir gerettet sind. Es ist manchmal so der Gedanke, wir kommen hier raus und geben vielleicht Zeugnis und was sagen wir? Ich habe den Herrn gefunden. Naja, im gewissen Sinne ja, aber hier sehen wir, nein, vielmehr, er hat dich gefunden. Du warst verloren. Du warst das Schaf, das in die Irre ging. Eigentlich wolltest du gar nichts von ihm wissen. Er kam dich suchen. Er hat dich gefunden und er hat dich getragen und gerettet. Und der Himmel jubiliert. Freude, Freude, Freude. Das ist sehr dominant, finde ich, hier in diesen Gleichnissen. Die Freude überströmt. Ich hoffe, uns lässt das nicht kaltherzig. Wenn der Himmel schon jubiliert, wie viel mehr sollten wir jubilieren und uns freuen? Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Ich mache dann das Schlussgebet. Vater, ich danke dir dafür, dass du nicht kaltherzig bist. Für dich ist es ein großes Anliegen, Menschen zu retten, Herr. Du weißt, alle Menschen, sie gehen ins Verderben und wenn du nicht eingreifst, Herr, wird keiner gerettet werden. Aber ich danke dir, Herr, dass wir hier in diesem Gleichnis sehen können oder in dein Herz hineinblicken können, was du für ein Anliegen hast und wie wichtig es dir ist, dass das Verlorene gefunden wird. Und das zeigt auch, Herr, die Freude darüber, echte Freude, authentische Freude, wie der Himmel jubelt, Herr. Und wir dürfen mitjubeln und uns freuen, Herr, denn es geht um die Ewigkeit. Es geht nicht nur um eine kurze Zeit, es geht wirklich um die Ewigkeit. Bei dir oder getrennt von dir. Danke dir, Herr, dass du so viel Gnade ausgeschüttet hast über jeden hier, Herr. Und dass du dich auf den Weg gemacht hast und uns suchen gegangen bist, Herr. Wir sind weggelaufen. Wir sind in die Irre gegangen, wir haben uns sogar noch versteckt vor dir. Herr, aber du hast gezeigt, was für ein guter Hirte du bist. Du hast uns aufgesucht, Herr, du hast uns getragen. Verwundet waren wir, beladen, Herr, mit Schuld. Und du nahmst diese Schuld auf dich, Herr. Ich danke dir, dass wir hier auch dein gutes Herz sehen als guter Hirte. Dank dir, dass wir dir nicht egal sind und dank dir, dass du nicht an uns vorübergegangen bist. Dir sei Ehre, in Ewigkeit werden wir dich dafür loben und preisen. Amen.